Erinnerung an den Holocaust hat viele Facetten. Sie ist kein Selbstzweck, sondern dient der demokratischen Zivilgesellschaft. Wie das Gedenken und der Umgang mit unserer Geschichte heute aussehen, morgen aussehen können und welche Rolle dabei Holocaust-Gedenkstätten wie Yad Vashem spielen, darüber spreche ich bei Zukunft durch Erinnerung mit Freunden, Wegbegleitern und Partnern des Freundeskreises Yad Vashem e.V. Mein Name ist Tanit Koch, ich bin Journalistin und ich freue mich, dass Sie uns heute wieder zuhören. Für die zweite Folge dieses Podcasts habe ich mit Dr. Susanne Kill gesprochen. Sie ist Historikerin und Leiterin Konzerngeschichte der Deutschen Bahn AG. Sie erzählt sehr anschaulich von der Vergangenheit der Reichsbahn. Sie schildert ihre Stellung im Nationalsozialismus, ihre Rolle beim Holocaust. Aber sie berichtet auch, wie die Bahn heute mit dieser historischen Verantwortung umgeht. Frau Dr. Kill, herzlich willkommen beim Podcast Zukunft durch Erinnerung des Freundeskreises Yad Vashem. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Beginnen wir mal mit der Vergangenheit der Reichsbahn. Könnten Sie für unsere Hörerinnen und Hörer einmal beschreiben, was für ein Unternehmen die Reichsbahn bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 war?
Ja, die Reichsbahn ist ein sehr junges Unternehmen. Sie ist eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden. Und hatte dort dann eben auch die Aufgabe, das vom Krieg zerstörte Land sozusagen wieder mit ans Laufen zu bringen. Es hatte über 1 Million Beschäftigte und wurde dann aber schon 4 Jahre später, 1924, in eine Reichsbahngesellschaft umgewandelt und war so ein Staatsbetrieb, der vor allen Dingen Geld verdienen sollte auch. Und das ist eine sehr innovative Zeit, aber auch eine Zeit mit Entlassungen. Und schließlich mit 1933 wird es dann nach und nach sozusagen vom relativ selbstständigen Staatsbetrieb der Reichsbahngesellschaft zu einem sich vollkommen dem Nationalsozialismus ergebenden Staatsbetrieb.
Was geschah mit den jüdischen Mitarbeitern?
Im Grunde genommen hat die Reichsbahn das getan, was alle Unternehmen getan haben. Sie haben ihre jüdischen Mitarbeiter zuerst degradiert in der ersten Phase nach 1933. Sie konnten noch bis 1935 beschäftigt sein und wurden dann in der Regel entlassen oder in die Pension geschickt, je nachdem. So genau wissen wir es nicht, denn allzu viele jüdische Mitarbeiter hatte die Deutsche Reichsbahn nicht, aber sie hatte auch sehr prominente.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Ludwig Homberger, der war der Finanzvorstand der Deutschen Reichsbahn, hat mit in den Dors-Verhandlungen in der Weimarer Republik sich große Verdienste erworben, war international anerkannt und war einer der ersten, der von Nationalsozialisten und SA-Leuten, die bei der Reichsbahn waren, denunziert wurden. Konnte sich aber bis 1935, blieb er noch im Amt, also es gibt auch Fotos von ihm, wo er im Vorstand ist und wird dann entlassen, kann aber dank seiner ja doch auch guten Beziehungen und seines Weitblicks mit seiner arischen Frau in die USA emigrieren. Das ist sicherlich der prominenteste, aber es gab auch andere wie Werkstattleiter, die sehr beliebt gewesen sind, was man manchmal gar nicht so denkt. Man denkt, wenn man in Vorurteilen denkt, ja immer gerne, das sind entweder Juristen oder Finanzexperten, aber es gab eben auch Reichsbahningenieure, die sehr verdienstvolle Arbeit geleistet haben.
Die Reichsbahn hat im Zweiten Weltkrieg nicht nur Truppen und Munition dann transportiert, sondern war spätestens ab Oktober 1941 durch die Deportation von mindestens 3 Millionen Jüdinnen in die Konzentrations- und Vernichtungslager auch unmittelbar am Holocaust beteiligt. Was ist bekannt über den organisatorischen Ablauf dieser Deportation und welche Rolle spielten alltägliche Verwaltungsvorgänge bei der Realisierung des Massenmordes? Wir alle kennen Hannah Arendts Banalität des Bösen, die Aufarbeitung des Falles Eichmann. Was können Sie uns darüber sagen?
Ja, das Büro Eichmann und die Reichsbahn, also das Reichssicherheitshauptamt mit seinem Referat 4 und das Reichsverkehrsministerium, haben sehr eng zusammengearbeitet in dieser Frage. Und im Grunde genommen ist es ein schleichender Prozess, der immer radikaler wird. Die Reichsbahn hat schon sozusagen in den Friedenszeiten immer vorbehaltlos alles umgesetzt, was von der SS gekommen ist und vom Reichssicherheitshauptamt, wenn man an die Abschiebung der polnischen Juden zum Beispiel, an die Grenze denkt. Und dieses Zusammenspiel wird im Grunde genommen immer feiner und genauer. Und man fährt in Abstimmung mit dem Reichssicherheitshauptamt dann sogenannte Gesellschaftssonderzüge. Also man nutzt ein ziviles Instrument, um Menschen alles andere als zivils in den Osten Europas zu transportieren, zu deportieren, und macht das auch jenseits aller kriegerischen Erfordernissen, die es ja eben auch noch von einer Eisenbahn zu bewältigen gab.
Sie haben die unmenschlichen Bedingungen in diesen Zügen während der Deportation angesprochen. Es gab den Einsatz von Viehwaggons. Welche Handlungsspielräume hatte dabei das Eisenbahnpersonal, wenn es überhaupt Handlungsspielräume hat?
Ja, so wie wir vermuten, konnte es, wenn im günstigsten Fall, etwas verzögern. Oder wenn es es wollte. Also, aber im Grunde genommen ist es in dem Moment, wo ein Zug bestellt wird, der Zug bereitet wird und der Lokomotivführer und der Heizer vorne auf der Lok sitzen, hinten die Wachmannschaften sind, hat es im Grunde genommen keine Möglichkeiten mehr, beziehungsweise wagt es auch nicht, widerständige Handlungen zu machen. Und bei der Eisenbahn ist das insofern, Raul Hilberg hat das hervorragend beschrieben, dieser hocharbeitsteilige Prozess, ja, so, wo unglaublich viele Menschen daran beteiligt sind, so einen Deportationszug, sagen wir von Berlin nach Litzmannstadt oder nach Riga und dann später nach Auschwitz zu fahren.
Sind diese vielen Menschen, die Sie ansprechen, dafür jemals zur Rechenschaft gezogen worden?
Es gibt einen einzigen Prozess gegen den stellvertretenden Generaldirektor und Staatssekretär Albert Ganzenmüller im Nachkriegsdeutschland. Das war auch der einzige, der wohl wusste, was er tat, und der nämlich nach Argentinien flüchtete und dann 1954 wiederkam. Und gegen ihn gab es einen Prozess, der wie bei vielen dieser Nachkriegsprozesse dann wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt wurde in den 70er Jahren. Man konnte diesen Prozess deswegen führen, weil es eben ein Schreiben gab, wo der Adjutant Himmlers Wolf Züge bestellt bei der Generaldirektion, aber er bekommt keine bei der Räumung des Warschauer Ghettos. Und er wendet sich dann an seinen Parteigenossen und sagt, hier, Herr Ganzenmüller, können Sie bitte nicht helfen? Und Ganzenmüller sagt dann, ich sorge dafür, dass die Züge bereitstehen, die dann eben nach Belzec und Treblinka führen, also in die Vernichtungslager in Polen. Und das ist sozusagen eine persönliche Schuld, die man dann nachweisen kann. Und darauf fußte der Prozess. Aber wie gesagt, Herr Ganzenmüller bekam einen Herzinfarkt und wurde dann verhandlungsunfähig geschrieben. Und er freute sich noch bis in die 90er Jahre seines Lebens.
Sie sprachen gerade davon, dass er wusste, was er tat. Wussten das die anderen nicht?
Ich denke, die meisten wussten was, weil das ist auch relativ offen. Das wundert einen ja immer. Also jeder Zug hatte immer eine Bezeichnung. Also für die Deportationen aus Deutschland heraus verwendete die Reichsbahn immer das Kürzel DA, was ein Euphemismus ist für deutsche Aussiedler. Also jeder Eisenbahner konnte wissen, dass in diesem Güterzug Menschen waren, und man als Eisenbahner tut man keine Menschen in Güterzügen, also zumindest auch nicht in dieser großen Zahl. Und das gleiche Kürzel gab es auch für die polnischen, PJ hieß das. Und wir wissen heute, dass vieles eben vor aller Augen geschah, und man musste als Eisenbahner es schon nicht wissen wollen, wenn man behauptete, dass man nichts wusste.
Welche Rolle hat Zwangsarbeit und haben Zwangsarbeiter in dieser Zeit gespielt?
Wenn man sich bedenkt, dass auch eben viele Eisenbahner dann in den Kriegsdienst eingezogen worden sind, zu den Eisenbahntruppen, konnten die Werke und die Bahnhöfe kaum ohne Zwangsarbeiter aufkommen. Also es gibt die Transporte, die dann eben auch ein einzelnes spezielles Kürzel hatten, wie zum Beispiel polnische Landarbeiter, die nach Deutschland verfrachtet worden sind und dann in den Fabriken und in den Instandhaltungswerken der Deutschen Reichsbahn arbeiteten, Holländer, Franzosen, sie alle sind nach Deutschland verschleppt worden und haben dann auch für die Reichsbahn gearbeitet. Man geht davon aus, dass es ungefähr 400.000 Menschen gewesen sind, die zur Fremd- und Zwangsarbeit verpflichtet waren.
Im Fall der Zwangsarbeit, aber auch im Fall der Deportierten, gab es so etwas wie Entschädigungszahlungen der Deutschen Bahn, die ja nicht Rechtsnachfolgerin der Reichsbahn ist, aber sich durchaus in der Verantwortung sieht?
Ja, es gab dann nach der Wiedervereinigung wurde ja die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft gegründet. Und da hatte sich die Deutsche Bahn AG damals, also sozusagen aus dem Staat wieder etwas entlassen, auch dazu verpflichtet, in die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft einzuzahlen. Das war nochmal eine Entschädigung, eben die speziell auch den Zwangsarbeitern zugute gekommen ist. Später hat sich die Bahn dann auch nochmal für humanitäre Projekte eingesetzt, unabhängig von dem Thema der Zwangsarbeiter Wiedergutmachung.
Springen wir nochmal zurück zum Kriegsende. Wie ging es mit der Bahn nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs weiter?
Ja, im Grunde genommen ist die Reichsbahn sehr zerstört gewesen. Also die Alliierten haben es verstanden, vor allen Dingen, also relativ spät verstanden, vor allen Dingen dann auch Umschlagplätze zu bombardieren. Und so wurden dann sehr viele Eisenbahner wieder schnell eingestellt und von den jeweiligen Besatzungsmächten wurden die Eisenbahnen zuerst verwaltet, bis es dann nach 1949 der Gründung der Deutschen Bundesbahn in der Bundesrepublik gekommen ist, während in Ostdeutschland, in der DDR, die Reichsbahn ihren Namen behielt, die auch früher von der Sowjetunion schon ihre vollen Betriebsrechte zurückerhalten hatte.
Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass der Name Reichsbahn in der DDR fortleben durfte. Wie kam es dazu? Was ist da der Grund?
Das hat immer mehrere Gründe. Vor allen Dingen war man auch sehr daran interessiert, die Betriebsrechte und die Namensrechte zu halten. Und es gibt diesen besonderen Fall, dass in Berlin die Sowjetunion oder beziehungsweise die Alliierten einverstanden waren, dass die Betriebsrechte für die Reichsbahn, also für die Eisenbahnanlagen, bei der DDR lag. Und das hatte dann eben auch solche Folgen, dass man den Namen auch gerne beibehielt, um diese Rechte nicht zu verlieren.
Erzählen Sie.
Später, so in den 80er Jahren, das haben wir dann in unserem Archiv gefunden, gibt es dann so Bürgereingaben, wo auch die Bürger fragen, warum heißt die Reichsbahn Reichsbahn? Das scheint bis dahin kein großes Problem gewesen zu sein. Und da gibt es dann schöne Zeichnungen und Vorschläge, wie man die Reichsbahn umbenennen könnte.
Wie hat sich die Aufarbeitung der Konzerngeschichte sowohl in der Bundesrepublik nach 45 bei der Bahn als auch in der DDR nach 45 bei der Reichsbahn dargestellt?
In beiden Ländern wird das nicht initiativ von den Bahnen so aktiv gefördert. Das ist im Grunde genommen Aufgabe der Historiker, die Akten, sowohl der Reichsbahn, also der Reichsbahn, die noch im Westen sind, sind in den öffentlichen Archiven gewesen. Die der Reichsbahn der DDR blieben bei den noch Reichsbahndirektionen. Und so sind es vor allen Dingen unabhängige Historiker gewesen, auch teilweise Journalisten, die sich mit dem Thema der Aufarbeitung beschäftigt haben. Das beginnt in der Bundesrepublik erst 1985, erstaunlicherweise in der DDR auch zum ähnlichen Zeitpunkt, dass man sich genauer anschaut, wie die Zusammenhänge gewesen sind. Und dann mit Gründung der Deutschen Bahn AG in den 90er Jahren, wo Unternehmen sowieso gerne ihre Unternehmensgeschichte untersucht haben, beginnt auch eine aktiv geförderte Unternehmensgeschichte der Vorgängerorganisationen der Bahnen.
Was ja verhältnismäßig spät ist.
Ja, ja. Aber man muss es insofern auch sagen, also Arbeiten wie von Raoul Hilberg oder auch von Alfred Gottwald oder dem Journalisten Lichtenberg, die sind schon relativ gut und sehr früh auch, wo es vor allen Dingen um die Vernichtung der europäischen Juden geht. Aber man hat nie sich mal die innere Behördenstruktur angeschaut oder personelle Kontinuitäten angeguckt. Also es gibt da schon, wie oft, den Mantel des Schweigens, der erstmal sozusagen über die jüngste Geschichte gelegt wird.
Welche Aktivitäten, welche Beispiele haben Sie dafür, hat die Bahn unternommen, um an die ermordeten Jüdinnen und Juden zu erinnern, für die gerade auch die Bahn ja Verantwortung trägt?
Ja. Auch das beginnt in den 90er Jahren dann vor allen Dingen. Was sehr beeindruckend ist, ist das Gleis 17, das Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald, wo die ersten Deportationen aus dem Deutschen Reich begannen, systematischen Deportationen. Das war im Grunde genommen alles in den 90er Jahren, wo man anfängt, im Museum in Nürnberg überhaupt eine Ausstellung zu machen über die Rolle der Reichsbahn im Nationalsozialismus. Und zum Teil wurden Arbeiten auch gefördert, die einzelne jüdische Biografien zum Gegenstand hatten. Und aber zentral ist sicherlich das Mahnmal Gleis 17, wo eben ja auch regelmäßig Gedenkveranstaltungen stattfinden.
Wird dieses Gedenken geschändet? Also wir wissen ja von Hakenkreuzschmierereien bei jüdischen Friedhöfen. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Also wir sind sehr, sehr glücklich, dass eigentlich kaum Schmierereien am Mahnmal Gleis 17 gewesen sind bis jetzt. Also zumindest auch keine Nazi-Parolen oder antisemitischen Parolen. Manchmal gibt es Jugendliche, die Graffitis sprühen in ihrem jugendlichen Leichtsinn, aber das sind eher Berliner, ich würde das nicht als Schändung begleichen, sondern einfach als Dummheiten. Und regelmäßig von unserer Sicherheit bestreift wird, wird es auch immer sofort bemerkt und dann wieder sauber gemacht.
Mhm. Welche Herausforderungen, würden Sie sagen, begegnen Ihnen heute bei der Erinnerungsarbeit?
Es gibt ja in der Bundesrepublik, genauso wie auch Yad Vashem dafür steht, wirklich sehr viele gute Instrumente und Beispiele, wie man Holocaust Education machen kann. Aber ich denke, es ist jetzt an der Zeit, sich eben auch andere Formen zu überlegen, als sozusagen diese Gedenkveranstaltungen zu machen. Man hat immer sehr gute Erfahrungen gemacht mit Biografien und sozusagen über Biografien auch Geschichte näher zu bringen und vor allen Dingen den jungen Leuten. Und es ist dann immer ja auch etwas davon abhängig, mit wem arbeitet man zusammen. Und hier bei der Bahn haben wir im Moment irgendwie eine sehr aktive Konzernjugend, die sich für das Thema interessiert, was einen dann wieder sehr optimistisch stimmt in traurigen Zeiten. Und da sehe ich im Moment gerade die größte Herausforderung, sozusagen über Biografien, aber auch Strukturen zu verstehen.
Ist es diese Aktion Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt? Was genau steckt dahinter und wie viele haben schon daran teilgenommen?
Ja, ich habe die Zahlen gar nicht im Kopf. Das gibt es schon seit 2002. Eben auch aus der Erfahrung heraus, dass es einen wachsenden Rechtsradikalismus gegeben hat. Das hat dann auch immer unterschiedliche Konjunkturen, das merkt man auch an Azubis gegen Hass und Gewalt. Im Prinzip geht es darum, dass die Auszubildenden die Gelegenheit haben, eigenständige Projekte auszudenken, wie sie sich für eine demokratische und friedliche Bundesrepublik einsetzen. Und das sind dann immer sehr unterschiedliche Themen, die es gibt. Also teilweise ist es in der Lokalgeschichte verantwortet, aber es sind eben auch Sachen, die gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Hassreden gehen. Teilweise werden aber auch andere Projekte unterstützt. Das ist sehr breit.
Aber ich höre, es gibt auch beispielsweise Fahrten nach Ravensbrück. Gibt es so eine Art Geschichtsunterricht für Bahn-Azubis übergreifend?
Ja, auch ein Geschichtsunterricht gibt es, also auch zusammen mit dem DB-Museum in Nürnberg, was ja auch immer offen steht. Aber es gibt vor allen Dingen auch Gedenkstättenfahrten. Die sind von DB Regio und der Gewerkschaftsakademie, werden die gemeinsam organisiert. Und die fanden bis vor Corona regelmäßig statt und werden aber auch wieder aufgenommen werden.
Ich finde ganz interessant, dass die Deutsche Bahn eine Konzernbetriebsvereinbarung hat, die sich gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, jede Form von antidemokratischen, neonazistischen, homophoben Tendenzen ausspricht. Nach eigenen Angaben vertritt der Konzern dort eine Zero-Tolerance-Policy. Sie sind nicht die HR-Verantwortliche bei der Deutschen Bahn, aber was bedeutet das konkret, also auch arbeitsrechtlich, was passiert, wenn Mitarbeiter gegen eine solche Vereinbarung verstoßen?
Also das ist durchaus dann ein Instrument, um jemanden entlassen zu können. Ja, man wird da sicherlich auch immer mit Fingerspitzengefühl herangehen, aber es ist ein Commitment, dass da absolute Klarheit herrscht. Also dass Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Homophobie sollen in diesem Unternehmen nicht vorkommen. Ja. Und da ist man auch sehr klar in dieser Haltung, so wie ich das mitbekomme.
Und haben Sie den Eindruck, dass es dazu führt, dass es weniger von den angesprochenen Problemen dadurch gibt, dadurch, dass diese Klarheit da ist? Oder haben Sie im Vergleich zu anderen Unternehmen eine ähnliche Anzahl an solchen Ausfällen?
Ja, also darüber gibt es keine empirische Forschung, um das wirklich fundiert zu sagen. Ich würde so lebensweltlich gesprochen sagen, in einem Unternehmen, was 300.000 Mitarbeiter hat, wird man auch einen Querschnitt der bundesrepublikanischen Bevölkerung haben. Aber es ist halt auch ein Instrument und eine Selbstverpflichtung.
Sie sprachen gerade davon, dass es neue Wege braucht, um Erinnerungen zu leben. Was plant die Deutsche Bahn an Aktivitäten in der Zukunft, was Aufarbeitung und Erinnerung anbelangt? Und welche Rolle kann Yad Vashem dabei spielen?
Ja, also wir haben ein kleineres Forschungsprojekt jetzt vor, wo es eben um Biografien geht, auch von jüdischen Eisenbahnern. Und was ja an Yad Vashem toll ist, ist einfach diese unglaubliche Dokumentation und der Zugriff auf Dokumente und eben auch auf die sogenannten Gedenkblätter. Und man wird da immer kollegial sich auch sicherlich gegenseitig unterstützen, falls es zum Beispiel mal zu Ausstellungen kommen wird. Und man ist da immer in einem guten Kontakt bis jetzt gewesen.
Okay, wir leben 75 Jahre, 76 Jahre nach Kriegsende. Die letzten Überlebenden des Holocaust, die letzten Zeugen werden bald nicht mehr bei uns sein. Gleichzeitig sehen wir, Sie haben es in Teilen schon angesprochen, dass es einerseits so Verharmlosungstendenzen gibt. Also Sie kennen das Diktum von Herrn Gauland vom Fliegenschiss in der Geschichte und den Mythos vom vermeintlichen Schuldkult der Deutschen, der vom rechten Rand immer wieder bestärkt wird. Auf der anderen Seite, gerade in den letzten Tagen, erleben wir einen ganz offenen und sehr hasserfüllten Antisemitismus, dass auf offener Straße das Wort Scheißjuden gebrüllt wird, dass Synagogen mit Steinen beworfen werden. Auch dieses Phänomen des sogenannten importierten Antisemitismus ist ja nicht neu, aber es ist gerade in den letzten Tagen und Wochen sehr verstärkt aufgetreten. Was muss eine Gesellschaft tun, was müssen Unternehmen tun, um den sowohl homegrown, wenn man ihn so nennen mag, als auch den eingewanderten Judenhass zu bekämpfen? Glauben Sie, dass man da die Aktivitäten nicht noch einmal verstärken muss, gemessen an dem, was schon an vielen geleistet wurde?
Ja, ich glaube, man muss vor allen Dingen auch wirklich Präsenz zeigen in den Themen. Ja, also das ist dann und Grenzen aufweisen und immer wieder in Diskussion gehen. Dabei sehe ich jetzt, denke ich, dass es schon gut ist, ein Verständnis zu haben über die deutsche Geschichte und die Geschichte des Nationalsozialismus. Aber man muss einfach über Antisemitismus-Vorurteile reden, die ja unabhängig davon sind, von der deutschen Geschichte und weiter existieren. Ja, also ich denke, man braucht einen guten Demokratieunterricht und klare Haltungen, dass die Auseinandersetzung und die kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte dabei helfen kann, Vorurteile und antisemitische Bestrebungen in ihren Gefahren zu erkennen und damit auch zu verhindern.
Ich glaube, man kann sagen, die Deutsche Bahn zeigt diese Präsenz. Sie haben, glaube ich, 1 Million Euro an Yad Vashem gespendet, sind selber Mitglied im Freundeskreis Yad Vashem. Wie wichtig ist Ihnen das auch ganz, ganz persönlich?
Also mich hat das wirklich sehr gefreut, dass der Vorstand sich dazu bereit erklärt hat, sich da zu engagieren, weil es einfach auch eine Selbstverpflichtung ist, gerade wenn man auch einen Archivbau mitfördert, dass die Erinnerung an die jedes individuelle Leben bewahrt wird und jedes Opfer einen Namen hat, dass das weiter ermöglicht ist. Ja. Und jeder, der weiß, dass wie wichtig das ist, ja, Dokumente aufzubauen, kann das nur schätzen. Und mich hat das sehr gefreut, dass es da sozusagen dieses öffentliche Statement gegeben hat.
Uns ebenso, deshalb nochmal dafür sehr, sehr herzlichen Dank, aber ebenso für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Mehr zur Arbeit des Freundeskreises Yad Vashem finden Sie auf www.yad-vashem.de.